my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen hier bei Fokus Südwest. Heute gemacht von Radio Dreieckland Freiburg am 9. August 2012. Verantwortlich für die Sendung ist Konrad. Es wird wieder zwei Beiträge geben. Zum einen geht es um Stuttgart 21. Da hatte ich ein Gespräch mit Dr. Eisenhardt von Leuper von den Stuttgart 21-Gegnern über das alte, immer noch aktuelle Thema des Kopfbahnhofes Bit. Herzlich willkommen hier bei Fokus Südwest, heute gemacht von Radio Dreieckland Freiburg am 9. August 2012. Verantwortlich für die Sendung ist Konrad. Es wird wieder zwei Beiträge geben. Zum einen geht es um Stuttgart 21. Da hatte ich ein Gespräch mit Dr. Eisenhardt von Leuper von den Stuttgart 21-Gegnern über das alte, immer noch aktuelle Thema des Kopfbahnhofes beziehungsweise eben des Nicht-Kopfbahnhofes. Wie geht's weiter mit Stuttgart 21? Zum anderen hat mein Kollege Florian einen Beitrag gemacht, und zwar Mitglieder der schwäbische Polizisten waren Mitglieder im Ku Klux Klan. Doch zuerst Fokus Südwest Nachrichten vom 9. August 2012. Im Berner Jura treffen sich Anarchisten aus aller Welt. Anarchisten aus aller Welt sind seit Mittwoch bis zum Sonntag in den Berner Jura nach St. Immer gefahren. Das internationale Treffen von Debattären soll laut Veranstaltern rund 3000 Teilnehmende anlocken. St. Immer, eine kleine 4800-Seelen-Gemeinde, ist ein historischer Ort für die Anarchisten. Vor 140 Jahren fand in einem Gasthof in der Region eine Anarchistenzusammenkunft statt. Aus dieser Zusammenkunft gründete sich die erste antiautoritäre Internationale als Reaktion zu der von Karl Marx initiierten Internationalen. Anarchisten kritisierten damals diese als autoritär. Der fünftägige Kongress soll unter anderem die Möglichkeiten bieten, eine Bilanz der anarchistischen Bewegung zu ziehen und eine Bündelung der anarchistischen Kräfte voranzutreiben. Für die Anarchisten reichen Kundgebungen auf der Straße jedoch nicht aus, um die Gesellschaft zu verändern oder die Wirtschaftskrise zu trotzen. Vielmehr braucht es Raum für Widerstand und Solidarität, wie etwa bei der Bewegung der sogenannten Empörten, so der Gewerkschafter oder einer der Gewerkschafter aus Spanien. Gewalt ist keine Lösung. Die Veranstaltungen in St. Immer sind öffentlich. Auf dem Programm stehen Konferenzen, runde Tische, Ausstellungen, Filme und Theatervorführungen und eine Buchmesse. Zu den Gesprächsthemen gehören unter anderem die autonomen Kulturzentren, der zivile Ungehorsam, die Situation in Griechenland und die Schuldenkrise generell. Immer noch Abschiebungen in Südbaden, auch unter Rot-Grün. Das südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebung, SAGA, hat sich des Schicksals eines jungen Mannes angenommen. 2009 ist dieser aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Heute lebt er in einem Asylbewerberheim in der Umgebung von Freiburg. Außerdem ist der junge Mann unmittelbar von Abschiebung bedroht. In Freiburg hat er Deutsch gelernt und eine feste Arbeitsanstellung. Er ist gut integriert und verdient sein eigenes Geld. Um die Arbeitsstelle zu erhalten, hat er seinen afghanischen Pass bei der Ausländerbehörde in Freiburg abgegeben. Nun soll er am 22. August damit abgeschoben werden. In Afghanistan ist er jedoch an Leib und Leben bedroht. Aufgrund einer nichtstaatlichen Verfolgung wurden schon einige seiner Familienmitglieder bedroht oder umgebracht. Die restliche Familie ist in die Türkei geflohen. Der Asylantrag des jungen Mannes wurde zurückgewiesen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte bisher bei Alleinstehenden in Kabul eine extreme Gefahrenlage angenommen und Abschiebeschutz gewährt. Diese Rechtsprechung hatte jedoch in seinen jüngsten Entscheidungen aufgrund bestimmter Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichtes aufgehoben und Abschiebeschutz in diesen Fällen abgelehnt. Trotzdem kann von Sicherheit in Kabul nicht die Rede sein. Amnesty International berichtete, dass die Infrastruktur in Afghanistan nach wie vor vor dem Kollaps steht. Viele Flüchtlinge landen in überfüllten, unhygienischen, informellen Siedlungen, ohne genügend Trinkwasser, angemessene Unterkünfte oder Gesundheitseinrichtungen. Diese sogenannten Siedlungen sind zugleich von Zwangsräumungen bedroht und bieten kaum Möglichkeit, gegen Geld zu arbeiten. Amnesty International befürchtet außerdem, dass die Anzahl der Anschläge nach Abzug der internationalen Streitkräfte 2014 in Afghanistan erneut ansteigen wird. Darum wurde eine Petition beim Petitionsausschuss des Landtages Baden-Württemberg eingereicht, um den jungen Mann in Baden-Württemberg zu halten. Unterschriften werden gesammelt, die noch bis zum 20. August abgegeben werden können. Mehr Infos unter http://www.ffr.de. Ich wiederhole nochmal: http://www.ffr, also dreimal F wie Friedrich und einmal R.de. Der Name des jungen Mannes, der in Baden-Württemberg bleiben möchte, ist Najib Oriakal Heil. Dioxin in Baden, im Boden. Mehrere Flächen in der Gemeinde Rickenbach in Südbaden sind mit Dioxin und PCB belastet. In einer routinemäßigen Fleischüberprüfung wurden erhöhte Werte ermittelt. Die Rinderherde des betroffenen Landwirtes wurde gesperrt. Als Quelle der Verunreinigung mit Dioxin und PCB wurde Erdreich aus dem Engerbergbecken vermutet, das vor 20 Jahren auf mehreren Flächen ausgebracht wurde. Hantavirus-Infektionen nehmen in Südbaden zu. Die Neuinfektionen mit dem Hantavirus sind in diesem Jahr stark gestiegen. Als Grund gelten milde Temperaturen und ein Überangebot an Nahrung für Rüttelmäuse. Der Krankheitserreger geht dabei über Kot und Urin der Mäuse auf den Menschen über. Quellen sind mit Mäusekot verunreinigter Staub, welcher bei Aufräumarbeiten in Scheunen und Ställen aufgewirbelt und später von Menschen eingeatmet wird. Die Erkrankten haben Rückenschmerzen, stark ansteigendes Fieber oder Blut im Urin. In schweren Fällen kommt es zu Nierenversagen. Hantavirus-Infektionen sind in Deutschland seit Mitte der 1980er Jahre bekannt. Erst 2001 wurde die Meldepflicht dafür eingeführt. Im Durchschnitt werden 500 Fälle gemeldet. Jetzt, Anfang August 2012, sind in Deutschland bereits das Vierfache des üblichen mit 2070 Fällen gemeldet. Über die Hälfte mit 1348 gemeldeten Fällen stammt dabei aus Baden-Württemberg. Südbaden lässt nicht locker gegen Fessenheim. Im Wahlkampf hatte François Hollande die baldige Schließung des Atomkraftwerkes Fessenheim in Aussicht gestellt. Nun ist er Präsident und bisher ist von dieser Absicht keine Rede mehr. Die Kommunen am Oberrhein erinnern ihn daran, zumal wenn sie Mitglied beim Trinationalen Atomschutzverband DRAS sind. Dessen Mitgliedervereinsammlung hatte am 23. März beschlossen, dem französischen Präsidenten Briefe mit der Bitte zu schicken, sein Versprechen einzulösen. Die Stadt Mülheim und zuvor schon die Gemeinde Badenweiler haben dies nun getan. Im Namen der Gemeinde und der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mülheim gratuliere ich Ihnen herzlich zu der Wahl als Präsident der Republik Frankreich. Wir wünschen Ihnen alle viel Kraft und Glück für erfolgreiche Amtsführung, beginnt Bürgermeisterin Astrid Siemens-Knobloch das Schreiben an Monsieur le Président, das der Gemeinderat einhellig gebilligt hat. So ähnlich formulierte das auch Bürgermeister Engler von Badenweiler. Beide kommen nach ähnlichen einführenden Freundlichkeiten umgehend zur Sache. Auch die Menschen der Stadt Mülheim und Badenweiler, 12 Kilometer von Fessenheim entfernt lebend, sind in permanenter Sorge angesichts der Risiken einer nuklearen Katastrophe, welche als Folge eines Erdbebens oder bei einem Bruch des Rheinseitenkanals zu befürchten seien. Letztlich wird gefordert die Schließung von Fessenheim. Hier geht's weiter mit einem ganz anderen Zug. Es ist der Zug nach Stuttgart oder anders ausgedrückt. Stuttgart 21, Ärger ohne Ende. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Eisenhardt von Leuper.
hier am Telefon und es gibt Neues, es gibt Altes, es gibt immer noch etwas zu Stuttgart 21 zu erzählen. Guten Tag erstmal.
Ja, guten Tag, Herr Konrad.
Was ist hier neu, beziehungsweise warum regt man sich immer noch über Stuttgart 21 auf? Im Grunde genommen sollte die Sache nach der Volksabstimmung doch eigentlich gelaufen sein.
Ja, das hat die Politik sich so ausgedacht, dass mit der Volksabstimmung die Bürgerbewegung am Ende sei. Und das erweist sich nun als Irrtum. Es ist so, dass natürlich die Volksabstimmung erstmal so ein Gefühl der Zerschlagenheit gegeben hat, aber sie hat eben die eigentlichen Sachfragen gar nicht entschieden, sondern das war ja wie so ein zwei Lager, die sich gegenüberstanden, wo die CDU auch versucht hat, sozusagen mal zu zeigen, wie ihre alten Verbindungen doch noch da sind. Und die zwischen SPD und Grünen war das sicher eine Koalitionsabsprache, hier einen Deckel drüber zu machen, wenn die Volksabstimmung so läuft, wie man sich das erwartet hat. Das Quorum von 2/3 oder das Quorum, was eine Wende hätte herbeiführen können, war ja auch gar nicht erreichbar. Aber es hat sich dann gezeigt, dass eben doch die, wie ich schon sagte, die Sachfragen immer noch da sind.
Was für Sachfragen sind das?
Der Stresstest war eben in Wahrheit nicht bestanden. Das heißt, mit dem Geißlerschen Schlichterspruch und mit dem Stresstest SMA und so weiter im Sommer letzten Jahres wollte man ja den Nachweis führen, dass 30% Leistungszuwachs durch den Tiefbahnhof erreichbar wären. Und das wurde dann in Untersuchungen von Dr. Engelhardt in einer sorgfältigen Arbeit widerlegt. Es war aber zu knapp vor der Volksabstimmung, um noch was bewegen zu können. Und jetzt, dann ergaben sich Softwarefehler zu dem Programm von der Bahn und so weiter. Und im Februar, März hat sich dann eine Wende ergeben. Die Untersuchungen ergaben nämlich, dass jetzt auch in den Folgemonaten, dass in Wahrheit ein Rückbau der Kapazität durch den Tiefbahnhof erreicht wird. In der Spitzenstunde sind nur noch 32 Züge die Kapazität da und jetzt ist bereits die Kapazität oder jetzt werden in der Spitzenstunde zwischen 7 und 38 Züge bewältigt, sodass eine Verschlechterung der Kapazität durch Stuttgart 21, den Tiefbahnhof mit nur 8 Gleisen, also die Hälfte der Gleise gegenüber dem jetzigen Zustand, erreicht würde. Und das wäre genehmigungsfähig, das widerspricht allen Zusagen, die gemacht wurden.
Jetzt ist allerdings die Volksabstimmung gelaufen. Ist der Zug, auf gut Deutsch gesagt, abgefahren? Kann man ihn noch mal stoppen?
Ja, also dazu gibt es nun einen Eilantrag eines betroffenen Wohneigentümers, dessen Wohnung zerstört, das Haus soll abgerissen werden. Das ist der Plan der Bahn, bevor sie die Untertunnelung hoch zur Filder bewerkstelligt. Und dagegen wird nun auf gerichtlichem Wege versucht, einen Baustopp zu bekommen. Und mit dem Baustopp, wenn der erreicht würde, dann würde natürlich eine Wende noch dieses Jahr zustande kommen. Wir stützen, also der Kollege Bernhard Ludwig führt den Prozess. Ich bin damit eingebunden für die Bürgerbewegung und als Sprecher für das Aktionsbündnis. Dieser Eilantrag stützt sich auf verschiedene Gründe. Einmal darauf, dass Stuttgart 21 eine Mischfinanzierung eines Bundesprojektes durch das Land in unzulässiger Weise herbeiführt. Da wird 1 Milliarde Kosten durch Stadt und Land, also auch durch das gesamte Bundesland Baden-Württemberg, geleistet. für ein Bundesbahnprojekt, das allein Sache der Bahn und des Bundes ist. Und das verbietet sich nach dem Grundgesetz, nach Artikel 104a. Und damit ist eine verfassungswidrige Finanzierung dieses Projektes vorhanden, die verbotswidrig ist. Und darüber wurde bisher noch nie entschieden. Erstmals kann jetzt in diesem Zuge des Eilantrags darüber entschieden werden.
In Stuttgart passiert ja auch einiges neben Stuttgart 21. Es gibt ja bald OB-Wahlen. Unser Oberbürgermeister hat ja durchaus einiges Gewicht, einiges zu sagen. Wie sieht es denn mit dieser OB-Wahl aus? Erhofft man sich da gewisse Wendemöglichkeiten?
Ja, also die größere Einflussmöglichkeit besteht auf dieser gerichtlichen Schiene. Ich möchte das in einem Punkt noch ergänzen. Es gibt neben der verfassungswidrigen Mischfinanzierung, gibt es eben diesen Kapazitätsabbau, der gesetzwidrig ist und auch darüber wird befunden. Und jetzt ist es allerdings richtig, dass zugleich das Thema Stuttgart 21 auch in den OB-Wahlkampf hineinspielt. Das Aktionsbündnis hat 40 Fragen an sämtliche Kandidaten gerichtet und dort am 10. September auch eine Veranstaltung mit dem Fritz Kuhn von den Grünen und Hannes Rockenbauch, der früher Sprecher des Aktionsbündnisses war, in einem solchen öffentlichen Termin führen. Da geht es also um die Grundfrage, kritisch begleiten oder eben auch sich Stuttgart 21 entgegenstellen. Die letztere Devise wird mit Hannes Rockenbauch verkörpert und die erstere Devise, also kritisch begleiten, eben mehr durch Fritz Kuhn. Und also jetzt ist es ja so, dass die Themen Filterdialog, dann Abbruch des Südbahnhofs, Rodung des mittleren Schlossgartens, diese Themen und dann Grundwassermanagement, das muss ja völlig neu aufgestellt werden. Da ist also nachträglich hat die Bahn eingeräumt und auch sich in einem planerischen Antrag zu eigen gemacht, dass die Grundwasserentnahme aus dem Talkessel von Stuttgart sich mehr als verdoppeln soll. Das ist eine schwerwiegende Änderung der ursprünglichen Planung. Und damit auch offen, ob es überhaupt genehmigungsfähig sein wird. Und das beschäftigt die Leute auch. Wenn nämlich das Grundwasser sehr viel stärker entnommen wird, dann besteht auch die Gefahr, etwa in dem Kernerviertel sind große Befürchtungen da, dass es zu Hangrutschungen kommen kann. Und das betrifft die Wohneigentümer sehr, sehr stark, weil sie natürlich sich nicht damit zufrieden geben können, dass eines Tages Rutschungen und gar eben Gefährdungen der eigenen Wohnlage entstehen, nur weil diese Untertunnelung mit sehr viel größerer Grundwasserentnahme und wieder Einpumpen von Wasser in den Hang mit ungewissem Ausgang, mit geologischen Unsicherheiten hohen Grades für die Betroffenen entstehen.
Nun, Stuttgart 21 ist in Baden-Württemberg, hat in Baden-Württemberg und darüber hinaus Popularität gewonnen. Das heißt, Deutschland kennt Stuttgart 21. Wie sieht es denn eigentlich aus im europäischen Rahmen? Ich meine, habt ihr da euch auch ein bisschen umgetan, was es im Ausland für Initiativen gibt, die ähnlich gelagert sind?
Ja, es gab vor kurzem jemanden aus Italien, der über eine gleich oder eine ähnliche Lage im Raum Turin berichtet hat. Der Widerstand der Bürgerbewegung ist in der Tat ein Merkmal einer wachen Bürgerschaft, die sich auch eben durch Tricks politischer Art, die durch Täuschungen, die massiv hier gelaufen sind, etwa beim Finanzierungsvertrag, das ist schon ein Kennzeichen des früheren Ministerpräsidenten Oettinger gewesen und Mappus hat dann seinerseits versucht, mit dem NBW-Deal nun politisch zu punkten, um eben doch noch sich da durchzusetzen bei der Landtagswahl, und hat dann im Zusammenhang mit Fukushima und mit der Bürgerbewegung ohne Stuttgart 21 wäre das sicherlich nicht gewesen. Er hat da den Kürzeren gezogen, und wir sehen jetzt die Methode der verfassungswidrigen Vorgehensweise, dass also selbst das Fundament der Rechtsordnung mit Füßen getreten wird. Das war beim NBW-Deal so, und das ist eben auch bei Stuttgart 21 so. Und die Problematik liegt ja darin, dass nach unserer Rechtsordnung erst dann ein Widerstand geleistet werden kann gegen einen Verfassungsverstoß, wenn jemand in eigenen Rechten betroffen ist. Man hätte das sonst machen können, wenn die Landesregierung dagegen aufsteht. Das kann sie aber nicht, weil die SPD mauert. Oder wenn ein Viertel der Mitglieder des Bundestages sich gegen ein verfassungswidriges Gesetz zur Wehr setzen. Das hat bei Stuttgart 21 nicht ganz geklappt. Da fehlten noch ein paar Abgeordnete, und dann kam die Volksabstimmung. Aber wie gesagt, jetzt kann dadurch, dass einem das Haus abgerissen werden soll, wegen der Untertunnelung, kann erstmals auch gesagt werden, ja, es ist nicht nur falsch und verfrüht, weil die ganze Genehmigung noch nicht, die Gesamtgenehmigung noch fehlt, sondern er kann auch sagen, der Abriss fände nicht statt, wenn Stuttgart 21 nicht verfassungswidrig geplant wäre. Und damit können wir endlich diese Verzahnung herstellen, und wir können eben damit nicht nur im Eilantrag jetzt beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hier sagen, so geht's nicht, und verfügt jetzt antragsgemäß einen Baustopp, sondern wenn der Verwaltungsgerichtshof dem nicht stattgeben würde, dann könnten wir auch im Eilantrag zum Bundesverfassungsgericht gehen und da darauf pochen, dass das Eigentumsrecht, das Verfassungsrecht und überhaupt Gesetzmäßigkeit gewahrt werden. Und das ist die Stärke dieser Position, die schöpfen wir im Aktionsbündnis jetzt aus und zeigen eben, dass einerseits die Bahn massiv in der Krise im Gegensatz zu ihrer eigenen Planung sich bewegt, und dass wir Rechte haben, die gute Aussichten haben, auch Anerkennung zu finden.
So, Dr. Eisenhardt von Leuper hier und heute. Wer mehr wissen will zu Stuttgart 21, kann das natürlich tun, ganz einfach im Internet ein bisschen googeln, zum Beispiel auch unter K21. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Es gibt immer wieder Berichte über die Nähe von Polizisten und Verfassungsbehörden zur rechten Szene. Letzte Woche wurde nun ein Fall bekannt, der fast unglaublich klingt. Zwei schwäbische Polizeibeamte waren zwischen 2001 und 2002 Mitglieder in einem deutschen Ableger des Ku Klux Klans. Florian, du hast dich mit dem Fall beschäftigt. Zwei deutsche Polizisten in einem rassistischen Geheimbund, der Tausende von Menschen ermordet hat. Wie ist sowas möglich?
Ja, klingt schon echt unglaublich. Also es handelt sich um zwei schwäbische Polizisten, wie schon gesagt, die wohl mehrere Wochen zwischen 2001 und 2002 Mitglied waren im sogenannten European White Knights of the Ku Klux Klan, also die europäischen weißen Ritter des Ku Klux Klan. Und diese Gruppe wurde wohl von einem deutschen Rechtsradikalen gegründet, also ein deutscher Ableger des amerikanischen Ku Klux Klan. Da gab es wohl auch Verbindungen in die USA selbst. Und diese Gruppe hatte so etwa 30 Mitglieder. Und diese Polizisten haben dann behauptet, sie wären zufällig dort reingerutscht und eigentlich ja auch nur da gewesen, um Freunde zu treffen oder um Frauen zu treffen, also um ein bisschen zu flirten. Und der rechtsradikale Hintergrund wäre für sie ja überhaupt nicht erkennbar gewesen. Und von daher hätten sie sich da auch nicht viel bei gedacht. Und es ist schon erstaunlich, weil einer der beiden Polizisten behauptet hat, auf der damaligen Internetpräsenz auch recherchiert zu haben, weil ihm das auch ein bisschen merkwürdig vorkam. Und er meinte, nichts gefunden zu haben. Und dort stehen aber einige Zitate, ich will jetzt nicht alle vorlesen. Zum Beispiel heißt es dort auf dieser Seite, wir sind keine profitorientierte Organisation, sondern eine Bruderschaft, die sich der Erhaltung und dem Vorankommen der weißen Rasse gewidmet ist. Oder Join the Clan für Gott und Rasse. Und dass man dabei nicht stutzig wird, ist dann doch schon ein bisschen merkwürdig in jedem Fall. Und ja, ich habe ein Zitat hier von André Schulz, der ist Vorsitzender des Bundes der deutschen Kriminalbeamten. Und das lese ich auch mal vor, der hat zu den beiden Polizisten gesagt, sie wussten nicht, dass der Ku Klux Klan eine rassistische Gruppierung ist. Ich frage mich, wie viel Dummheit oder Weltfremdheit in einem Polizeibeamten stecken darf, ohne dass er aus diesem Dienst entfernt wird.
Ja, das ist auch die Frage, ob sie denn aus dem Dienst entfernt wurden, die Polizisten?
Ja, also traurigerweise sind sie immer noch im Dienst. Es gab disziplinarische Konsequenzen und die haben sich auch, dieser Prozess hat sich über einen sehr langen Zeitraum hingestreckt. Mittlerweile sind diese Konsequenzen wohl ausgefüllt. Man weiß aber nicht oder man wollte uns keine Auskunft geben, worum es da genau geht. Aber die Polizisten bleiben im Dienst, weil, so hat die Süddeutsche unter anderem geschrieben, aus einer internen Stellungnahme der Polizei zitiert, eben diese Mitgliedschaft kein Grund wäre für eine Entlassung, weil ja die Polizisten nicht genau erkennen konnten, dass es sich um eine rechtsradikale Organisation handelt und sie dann ausgetreten wären, als dann wohl ein richtiger Nazi dort aufgetreten war und dann haben sie dann doch Muffensausen bekommen und sind ausgetreten.
Es gibt mittlerweile auch Vermutungen über eine mögliche Verbindung zwischen den beiden Polizisten und der NSU, also jener rechten Terrorzelle, die für zahlreiche Morde und Anschläge in Deutschland verantwortlich ist. Was steckt dahinter?
Ja, das ist ein bisschen dubios. Also es geht ja um den Fall Michelle Kiesewetter. Das ist die Polizistin, die 2007 erschossen wurde von der NSU. Und einer der beiden Polizisten, um die es jetzt geht, die also in diesem Ku Klux Klan dort Mitglied waren, war am Tag des Mordes, das ist der 25. April 2007, in Heilbronn und angeblich aus Zufall. Und die Bundesanwaltschaft hat das wohl ermittelt, aber diesem Zufall bzw. ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dies tatsächlich ein Zufall war. Aber es gibt da doch einige Ungereimtheiten, weil schon lange spekuliert wird, dass die NSU einen Informanten in der Polizei hat. Und in den Ermittlungsakten wird da auch oft von dem sogenannten Weißen Ritter gesprochen. Und Weißer Ritter, White Knight, Ku Klux Klan, also da könnte man schon diese Verbindung stellen. Aber das ist alles bisher im Unklaren. Und der Landesverfassungsschutz wollte nicht mit uns reden, hat aber eine Stellungnahme uns geschickt und dort eben geschrieben, dass diese Ermittlungen noch wieder aufgegriffen werden und dass das jetzt erstmal nach Berlin gehen wird und sich zeigen wird, ob es da tatsächlich eine Verbindung gibt.
Ist denn der Ku Klux Klan in Deutschland weiterhin aktiv?
Also der Landesverfassungsschutz Baden-Württemberg sagt nein. Seit 2003 hat sich diese Gruppe wohl aufgelöst, weil es dort wohl Streitereien gab innerhalb der Gruppe. Und seitdem stände der Ku Klux Klan im Allgemeinen zwar unter Beobachtung, man hätte aber keine Aktivitäten mehr festgestellt. Erstaunlich ist, wenn man bei Google, es relativ leicht, Ku Klux Klan Deutschland eingibt, kommt man sehr schnell auf eine Internetpräsenz, die auch aktualisiert wurde, unter anderem nach den Morden von Andreas Breivik. Und dort heißt es, man kann Mitglied werden, etc. Es heißt, es ist aus NRW und dann haben wir, beziehungsweise habe ich beim Innenministerium in NRW angerufen. Die waren doch ein bisschen perplex, wussten da auch erst genau nicht, worum es sich da handelt. Haben dann zurückgerufen und gesagt, dass sie diese Internetpräsenz angeblich schon seit längerem beobachten und dass es sich dabei um einen Einzeltäter handelt. Und da keine Gruppe dahinter steht, auch wenn dieser Auftritt das möglicherweise vermuten lässt. Und ich habe mit zwei Sektenforschern bzw. einem Rechtsextremismusforscher gesprochen und beide wussten also nichts von Aktivitäten des Ku Klux Klan in Deutschland. Also das gilt generell großer Name, wohl aber wenig dahinter. Also es verstecken sich immer mal wieder Einzeltäter oder seltsame faschistische seltsame Menschen hinter diesem Namen, aber eine große Organisation ist derzeit in Deutschland nicht zu beobachten.
Ja, dann vielen Dank dir für die Informationen über die zwei schwäbischen Polizeibeamten, die ein halbes Jahr lang Mitglieder in einem Ableger des Ku Klux Klans waren und die dann aber trotzdem noch im Dienst sind.
Das war's dann auch schon wieder mit Fokus Süd-West. Heute zusammengestellt von Radio Dreieckland. Im Studio verantwortlich für die Sendung war Konrad. Wir hörten etwas zum Thema: Schwäbische Polizisten waren Mitglieder beim Ku Klux Klan und Stuttgart 21. Wie geht es weiter?
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.